Also euren Kindern geht's gut. Eben kam der Tommy und sagte, ich bin fertig. Dabei war das nur eine Aufgabe von 12. Die anderen 11 hat er aber nicht gesehen. Okay. Es geht heute nicht nur um Barmherzigkeit, sondern auch mit Jesus gehen, mitgehen und loslassen. Ich möchte lesen aus Matthäus 9, 9 bis 13. Als er weiterging, sah Jesus einen Mann, der gerade dabei war, Steuern einzutreiben. Sein Name war Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, geh mit mir. Matthäus stand auf und schloss sich ihm an. Später, als Jesus im Haus von Matthäus zusammen mit dem engsten Kreis seiner Jünger zu Abend aß, kam eine ganze Reihe von Leuten, die einen üblen Ruf hatten, und setzten sich mit ihnen zu Tisch. Kaum hatten die Pharisäer mitbekommen, in welcher Gesellschaft Jesus sich befand, regten sie sich auf und machten den Jüngern Vorhaltungen. Könnt ihr uns erklären, warum euer Meister sich mit einem solchen Gesindel an einen Tisch setzt? Das bekam Jesus mit, darum gab er selbst die Antwort. Wer braucht denn nun den Arzt, der Gesunde oder der Kranke? Geht und fragt euch einmal, was das Schriftwort bedeutet. Erbarmen erwarte ich von euch, nicht religiöses Getue. Ich bin gekommen, um Menschen für Gott zu gewinnen, die weit weg von ihm sind. Alle anderen haben den Weg nach Hause ja schon gefunden. Soweit. Der Anspruch, über diesen Text zu predigen, das heißt den verborgenen Sinn der Worte auszulegen, wirkt fast so lächerlich, wie wenn ich einen Witz erklären müsste. Ne? Dann denkt man, also das ist, wer den Witz nicht von selbst versteht, wird sich auch danach nicht über ihn sonderlich freuen können. Eigentlich spricht der Text für sich. Ich hatte ja mal vor, irgendwann zu predigen, eine Bibelstelle zu lesen und Amen zu sagen und dann zu gehen. Und zu sagen, da steht ja alles, das muss ich ja nicht mehr auslegen. Das wäre fast so ein Text gewesen. Na gut, jetzt seid ihr schon mal hier, will ich die Zeit nutzen. Der Mann, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, war selbst dabei gewesen. Er war der Zöllner, den Jesus in die Nachfolge rief. Aus lauter Bescheidenheit hat er so von sich berichtet, als handelte es sich um eine andere Person. Er schrieb, Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Matthäus war demütig und hat seine Vergangenheit als Zöllner nicht verheimlicht oder gar schön geredet. Matthäus hat diese Geschichte und sein ganzes Matthäus-Evangelium aufgeschrieben, als er älter war. Er hat schon viele Jahre mit Jesus gelebt. Unzählige Male hat er mündlich weiter erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Unzählige Male hat er bezeugt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Und am Ende seines Lebens wollte er dieses Wissen für kommende Generationen aufbewahren. Darum hat er das Wichtigste aufgeschrieben. Matthäus war ein Zöllner. Das bedeutete damals ein freier Unternehmer, von vielen als Ausbeuter verachtet und dann von den frommen Juden als Römerfreund beschimpft. Wer ans Zollhäuschen kam, wurde zur Kasse gebeten. Wer Handelswaren mit sich führte, musste tief in die Tasche greifen. Körbe mit Feigen, Lederbeutel voll Wein, Leinenstoffe, Tonkrüge, Weizen, Felle, Werkzeuge, Waffen, das alles war zollpflichtig. Matthäus nannte seinen Preis und wer den nicht zahlte, durfte nicht weitreisen. Für das Zollrecht führte Matthäus eine jährliche Pauschale an seine Vorgesetzten ab. Alle Mehreinnahmen waren sein Gewinn. Soweit Vorgedanken. Jesus und seine ersten Jünger bleiben an der Zollbude stehen. Die Predigt, die Jesus da hält, fasst Matthäus später in zwei Worten zusammen: Folge mir. Keine Strafpredigt, keine Erklärung, kein Anreiz für die Nachfolge, einfach nur: Folge mir. Jesus ist der Herr, der gebieten kann und erwarten kann, was er sagt, dass es geschieht. Der Mann am Zoll steht auf, verlässt seine Bude, lässt alles hinter sich, alles Geld, alle Bequemlichkeiten, alle abgesicherten Lebensverhältnisse und geht mit Jesus mit. Aber nicht immer haben die Menschen so auf Jesus reagiert. Auch andere Menschen sind im Schnellverfahren zu Jüngern Jesu gemacht worden. Das können wir an anderen Stellen lesen. Bis heute gibt es Menschen, die ihren Job aufgeben und alles, was dazugehört, verlassen, um einen Auftrag von Jesus auszuführen. Die Hanna und ich, wir haben letztes Wochenende in Stuttgart 3 Ehepaare kennengelernt, die als Missionare unterwegs waren und teilweise noch unterwegs sind. Das eine Ehepaar wurde gerade frisch aus Kirgisistan ausgewiesen. Sie mussten das Land kurzfristig und fluchtartig verlassen. Die etwa 16-jährige Tochter war ganz traurig, weil sie sich mit den muslimischen Freundinnen so gut verstand. Sie will zurück, wenn es wieder möglich ist. 16 Jahre alt. Kirgisien statt Westdeutschland. Das muss man sich mal... für alle, die sich darüber nicht wundern, war noch nie in Kirgisien. Nee. Du musst ja nicht alles verraten. Und die Eltern haben beim Mittagessen eine Freude ausgedrückt, dass wenn die Zeit wieder da ist, wo die Spannungen nachlassen und sie wieder zurückkommen. Sie freuen sich schon auf die Zeit. Und das Mädchen, 16 Jahre, das war keine kein Missionsopfer. Es gibt ja Missionarsopfer, da sind die Kinder von den Missionaren, die kommen nicht gerade gesettelt wieder in die Gesellschaft zurück. Aber sie war sehr, in Anführungsstrichen normal und sah aus fast wie ein Wessi, hatte die Löcher in den Hosen, ne, so wie sich das heute gehört. Also keine Missionsknuddel oben auf dem Haar. Die Eltern sind damals als Computer, der Vater ist als Computerfachmann ausgereist und sie als Lehrerin für Englisch. Sie waren Undercover-Missionare. In vielen Ländern ist ja Missionsarbeit nur möglich, wenn sie mit praktischer Arbeit verbunden ist oder getarnt ist, technischer, pädagogischer oder medizinischer Art. Sie haben mir beim Mittagessen ganz begeistert von ihrer Zeit in Kirgisien erzählt, ein Land zwischen China und Kasachstan. Das andere Ehepaar, das wir einen Tag später kennengelernt haben, war frisch verheiratet, 3 Jahre verheiratet und in 5 Monaten ziehen sie nach Südostasien. Das genaue Zielland konnten sie aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Sie waren so voller Freude auf das, was auf sie zukommt. Und sie gehen sicher nicht mit wenig Informationen in das Land. Einquartiert waren Hanna und ich bei dem damaligen Mercedes-Manager für LKW im ehemaligen Jugoslawien. Mit 55 Jahren hat er seinen Job gekündigt und sich in den Ruhestand von Mercedes setzen lassen. Von Mercedes, nicht von Jesus. Und das hat er gemacht, so konnte er in Kriegsjahren dort missionieren und Gemeinden gründen. Absolut spannend. Das ganze Wochenende war für mich ein großer, voller Spannung. Das ist so eine Welt, die kenne ich fast gar nicht. Damals, als ich Sozialarbeiter bei der Stadt Kassel war, hatte ich den Eindruck von Gott her, dass er mich aus dem alten Beruf herausrief und mir einen neuen Auftrag gab. Ich habe meinen Job aufgegeben, gekündigt, um mit einer Band Musik zu machen und zu evangelisieren, 20 Jahre lang. Uns alle hat auf ganz unterschiedliche Art der Ruf erreicht, folge mir und wir tun gut daran, das auch zu tun. Dazu brauchen wir nicht unbedingt unsere Heimatstadt oder unseren Beruf verlassen oder eine beschwerliche Reise auf uns zu nehmen. Und nicht alle werden so von Gott herausgefordert, alles aufzugeben. Natürlich kann ich auch auf gute Weise zu Hause oder an meiner Arbeit oder in meinem Umfeld ein Zeuge Jesu sein, mit meinem Leben und mit meinen Worten. Wir müssen uns allerdings im übertragenen Sinne bereit sein, unsere Zollbude zurückzulassen. Unsere Zollbude, das ist die Einstellung, dass uns die materielle Absicherung oder irgendetwas anderes auf der Welt wichtiger ist als der Glaube. Denn wenn irgendetwas wichtiger ist als Jesus, dann folgst du ihm nicht wirklich nach. Wir sollen Schafe werden, keine Fans. Fans stehen, Schafe gehen. Hinter Jesus her. Wem folgst du? Oder glaubst du nur? Wem folgst du? Den Zeitgeist, deinen Ängsten, den Sicherheiten durch Geld, Bank und Versicherung, deinen Gefühlen von Glücklichsein oder auch Rache, Eifersucht und Neid? Wenn Jesus nicht die Hauptperson in deinem Leben ist, ist er nur eine Randerscheinung und hat kein Recht darauf, dein Leben zu bestimmen. Du verfehlst den Sinn deines Lebens. Das ist der Grund, warum Hannah in meinem Leben nur eine Randerscheinung ist. Manche zucken dabei. Na, wenn ich es erkläre, wird es etwas deutlicher. Sie oder ich, wir dürfen nie im Zentrum sein. Unser Beruf, unsere Hobbys, nie im Zentrum. Alles muss Randerscheinung werden, immer mehr, Step by Step. Ich habe euch mal ein Bild gestaltet mit Begriffen, die unser Leben ausmachen. Ich zeige es gleich, aber noch nicht. Überlegt doch mal, ja, dass manche fragen, wann kommt, wo ist denn das Bild? Und dann gucken sie zum Techniker. Ist schon da gewesen. Da müssen wir auch nachher drüber reden. Überlegt doch mal eine Weile, was befindet sich davon, was du später siehst, befindet sich im Zentrum deines Lebens? Auf was kannst du oder möchtest du nicht verzichten? Gut, es gibt Dinge, auf die ich nicht verzichten kann. Ne? Auf mein Haus, auf Geld zum Beispiel. Aber prüf doch mal, welchen Stellenwert hat Geld für dich? Wo ist Geld in deinem Leben angesetzt? Lebst du von den Sonderangeboten bei Edeka und Aldi? Guckst du immer nur auf die Preise bei der Aral und den anderen Tankstellen, wenn du vorbeifährst? Denkst du in Geld? Welchen Stellenwert hat dein Partner? Die Familie, die Kinder, die Enkel? Woran hältst du dich fest? Natürlich heule ich, wenn Hannah stirbt. Und bin ganz tief traurig. Aber mein Leben wird dann nicht sinnlos, nicht haltlos, weil sie nicht mein letzter Sinn und mein letzter Halt sein darf. Niemals. Im 1. Korinther 7, 30 und 31 schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Korinth, wo er das nochmal mit anderen Worten beschreibt. Ich zitiere: Wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen. Und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, dann betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Müsste über jedem Haus stehen. Das ist ein toller Text, der nicht weltfremd sagt, wir dürfen nicht weinen, wir dürfen uns nichts kaufen, wir dürfen nicht, sondern wenn wir das machen, dann stellt es in die richtige Relation. Gibt sicher Dinge, die ich loslassen sollte und andere, die ich nur an die richtige Stelle setzen muss. Sie sind nicht geeignet für das Zentrum, für die Mitte in meinem Leben. Guck doch mal in meinem Bild, was sich davon im Zentrum deines Lebens befindet. Und bitte Gott um Vergebung und bitte ihn, dir zu helfen, dass sich die Prioritäten wieder neu ordnen. Wir haben eine Zeit der Stille, des Prüfens und des Gebets. Jetzt können wir das Bild sehen. Wir feiern ja heute das Abendmahl. Und Abendmahl heißt, Jesus wieder ins Zentrum zu lassen. Und die Dinge, die sich bei uns ins Zentrum eingeschlichen haben oder fest zementiert haben, wieder an den Rand zu bringen. Alles geht vom Zentrum aus. Wenn Jesus im Zentrum ist, bestimmt er meinen Fahrstil, meinen Umgang mit Geld, mit Fernsehen, mit Mitbewerbern, mit meinen Stärken und meinen Schwächen, mit meinem Versagen, mit meiner Sexualität, mit Freude und Leid. Da, wo Jesus nicht im Zentrum ist und er nur eine Randerscheinung darstellt, wird es gefährlich, bekommt dein Leben Schlagseite. Mach's also wie Matthäus, nimm Jesus wichtiger als deine Zollbude oder woran du im Leben hängst und höre auf das, was er dir sagt. Komm mit, folge mir, höre auf mich, gehorche mir, horche auf mich. Wem gehörst du, auf wen hörst du? Dabei ist es egal, ob es dir gut geht, ob du es gerne machst oder ungerne machst, mutig oder verzagt bist. Matthäus hat uns nicht verraten, wie ihm damals zumute war, als er die Zollbude verlassen hat. Also ich weiß nicht, ja gut, ich muss gucken. Seine Gedanken, Gefühle hielt er in diesem Zusammenhang für so unwichtig, dass er sie wegließ in seinem Erlebnisbericht vom Matthäusevangelium. Er schrieb schließlich nur, er stand auf und folgte ihm. Das war alles. Das heißt nun aber nicht, dass jetzt Schluss mit lustig wäre in seinem Leben. Nein, Jesus nachzufolgen ist grundsätzlich auch eine sehr fröhliche Angelegenheit. Darum veranstaltet Matthäus gleich darauf für Jesus und seine Freunde bei sich zu Hause ein Fest. Und da lädt er auch seine Bekannten ein. Das waren allerdings in den Augen der frommen Juden rechtswidrige Gestalten. Was für einen Bekanntenkreis hat denn ein Zolleinnehmer? Natürlich andere Zolleinnehmer, einer raffgieriger als der andere, dazu noch einige auffällig geschminkte Damen und andere Personen, denen man durchaus zutrauen konnte, kein ehrenhaftes Leben zu führen. Mit denen feierte Matthäus also den Beginn seiner Jesus-Nachfolge. Er isst, er trinkt, ist fröhlich und hört vor allem zu, was Jesus sagt. Und der spricht vom Reich Gottes und davon, dass Gott alle Menschen liebt, einschließlich der Menschen, die zwielichtigen Gestalten. Also besonders auch die Sünder. Ihnen allen will Gott die Sünden vergeben und sie in ein ganz neues, herrliches Leben führen, zusammen mit Jesus. Das ist doch heute die beste Nachricht, egal wer du bist, egal wie fromm oder unfromm du geprägt wurdest, egal ob in deinem Leben alles glatt läuft oder vieles schief läuft. Mit Jesus kommt alles in Ordnung, wenn du ihn und seine Anweisungen folgst. Mit Jesus ist Gott auf deiner Seite. Mit Jesus zeigt er dir uns seine Liebe. Mit Jesus bist du auf dem besten Weg in den Himmel. Als die fröhliche Festgesellschaft am Abend das Haus des Matthäus verlässt, warten draußen einige Leute. Pharisäer sind es, fromme Theologen, die sich für die geistliche Elite des Landes halten, korrekt, selbstgerecht, edel, besser, stolz, perfekt. Aber sie waren herzlos, sie waren selbstsüchtig, verschlossen, satt und hart. Was sie an diesem Tag beobachtet haben, passt überhaupt nicht in ihr Weltbild. Ein Prediger wie Jesus in so einer zweifelhaften Gesellschaft, das ist doch nicht in Ordnung. Aber sie sind feige. Sie trauen sich nicht, Jesus persönlich anzusprechen. Darum machen sie sich an die Jünger heran und fragen sie scheinheilig, warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Und da fährt Jesus dazwischen. Dieses Hintenrum-Gefrage passt ihm überhaupt nicht. Jesus selbst ist aufrecht, ist offen, ist direkt. Und das erwartet er auch von den anderen. Er merkt natürlich, dass die Frage der Pharisäer eigentlich nicht die Jünger, sondern ihn betrifft. Und darum antwortet er auch selbst ohne Umschweifen. Er beantwortet die Frage, warum er mit Zöllnern und Sündern ist, und er antwortet dreifach. Erstens mit einem Sprichwort, zweitens mit einem Bibelwort und drittens mit einem eigenen Wort. Das erste Sprichwort heißt, die Kranken bedürfen des Arztes, nicht die Starken. Das bedeutet, einer, der ohne Sünde ist, braucht keinen Heiland, der für ihn stirbt. Aber die Sünder haben ihn besonders nötig. Darum kehrt er vor allem bei ihnen ein. Das zweite Bibelwort heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ein Zitat aus dem Propheten Hosea. Jesus zitiert dieses Wort. Das bedeutet, wenn sich jemand seinen Mitmenschen liebevoll zuwendet und ihm in Not hilft, dann gefällt das Gott besser, als wenn jemand den Gemeindebeitrag erhöht. oder seine Zeit und sein Geld werbewirksam für andere opfert und spendet. Dieses Bibelwort zitiert Jesus zwei Kapitel weiter noch einmal und als es um die Sabbatruhe geht. Den Pharisäern ging es um Ordnung, um Strukturen, um Regeln. Gott geht es aber um Menschen. Die Ordnung und Maßstäbe sind für den Menschen gemacht, müssen sich der Not und den Bedürfnissen anpassen. Und weiter gedacht, wenn Gott selbst sich in seinem Sohn Jesus den Sündern barmherzig zuwendet und ihnen aus der Not heraushilft, dann ist das für uns Menschen viel wichtiger, als wenn wir irgendwelche frommen Riten und Formeln und Gottesdienste besuchen und meinen, damit Gott einen Gefallen zu tun. Und drittens, das eigene Wort Jesus schließlich lautet, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das ist dasselbe noch mal im Klartext ohne Bild. Der Heiland ist für Sünder da. Darum sollte sich niemand wundern, dass er sich bei solchen Leuten aufhält. Mit der ganzen Geschichte zeigt Matthäus auf, das Wichtigste, was wir als Menschen und Sünder brauchen, ist die Nähe Jesu. Darum, wenn er ruft, sollten wir nicht weghören oder gar weglaufen, sondern ihm nachfolgen und immer in seiner Nähe bleiben, ihn in die Mitte rücken. Denn in seiner Nähe ist Heil, in seiner Nähe ist Vergebung und Hilfe. Er ist Arzt, der Krankheiten heilt. Bei der schlimmsten fängt er an, bei unserer Sünde nämlich. Er ist der Mann, in dem Gottes Liebe und Barmherzigkeit auf Erden erschienen ist. Wir haben sie nötiger als das tägliche Brot. Lass dich also von Jesus einladen zu seinem Fest, auch an seinen Tisch. Er ruft dich heute, wie Matthäus, folge mir. Wer ist im Zentrum deines Lebens? Wem folgst du nach? Wir haben eine kurze Zeit der Stille. Amen.